Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die Vorbereitungen der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst Franziskus laufen auf Hochtouren, aber ebenso im Hintergrund auch schon die Vorbereitungen für die Suche nach einem Nachfolger. Denn nachdem Franziskus am Samstag beerdigt sein wird, werden sich die Blicke richten auf die 133 Kardinäle des Konklaves, die dann abgeriegelt in der Sixtinischen Kapelle einen von ihnen zum neuen Stellvertreter Jesu auf Erden machen müssen. Die einen hoffen beim Ringen um die beste Wahl wohl auf Eingebung durch den Heiligen Geist, den anderen könnte ein Blick gen Himmel helfen, wenn sie an der Kapellendecke vielleicht Inspiration in Michelangelos Freskenkunst finden. So oder so, auf jetzt schon gehandelte Namen sollte man wohl nicht unbedingt wetten, denn, wie heißt es doch so schön, es ist schon so mancher als Papst ins Konklave gegangen und dann als Kardinal wieder rausgekommen. Aus Rom, Verena Schelte.
Im Vatikan folgt alles einem strengen Protokoll in diesen Tagen. Unter den Augen des Kämmerers Kardinal Kevin Farrell wird die Wohnung des Papstes im Gästehaus Santa Marta, in dem Franziskus gelebt hat, versiegelt. Abgeschlossen. Auch die Wohnung im Apostolischen Palast, die Franziskus für seine Mittagsgebete genutzt hat. Erst sein Nachfolger wird dieses Siegel aufbrechen. Wer das werden könnte, darüber spekuliert man in Rom bereits seit Wochen. Fest steht, die Wahl könnte schwierig werden.
Ich vermute, dass es ein sehr strittiges Konklave am Anfang werden wird, weil es doch auch eine Richtungsentscheidung sein könnte. Und es wird einer gesucht, der die unterschiedlichen Lager innerhalb der katholischen Kirche wieder zusammenführen kann. Das ist etwas, was Franziskus in seiner Zeit nicht so gut gelungen ist.
Auf der einen Seite stehen diejenigen, die den begonnenen vorsichtigen Reformkurs von Papst Franziskus fortführen könnten. Als Papabile, als mögliche Kandidaten aus diesem Lager, gelten zum Beispiel die Italiener Pietro Parolin oder Matteo Zuppi. Auf der anderen Seite diejenigen, die für einen eher konservativen Kurs stehen. Hier werden unter anderem Fridolin Ambongo Besungu aus dem Kongo oder Peter Erdő aus Ungarn als mögliche Favoriten gehandelt. Für viele Gläubige scheint es angesichts der aktuellen Weltlage allerdings fast zweitrangig, welchem Lager der künftige Pontifex angehört. Die Welt braucht einen Papst, der es schafft, so zu kommunizieren, wie Franziskus es getan hat, und es schafft, eine Friedensbotschaft an alle zu senden. Ich hoffe, er kann etwas gegen die Kriege tun, weil sich die Länder immer mehr gegeneinander richten. Und das ist wirklich traurig. Doch Franziskus hinterlässt nicht nur eine Leerstelle. Er hat in seinem Pontifikat auch das Gefüge des Kardinalkollegiums verändert. Etwa zwei Drittel der Kardinäle, die nun den neuen Papst wählen, hat er selbst ernannt. Nur noch 53 Kardinäle kommen aus Europa. Die Mehrheit stammt aus nicht-europäischen Ländern.
Es wird wieder ein Konklave sein, bei dem Kandidaten von außerhalb Europas im Mittelpunkt stehen werden. Es werden die Afrikaner sehr stark sein, die Asiaten werden sehr stark sein. Ob es dann aber am Ende nicht doch wieder ein Europäer wird, das ist noch zu früh zu sagen.
Vermutlich Anfang Mai wird das Konklave beginnen. Doch zunächst dreht sich im Vatikan erst einmal alles um den Abschied von Franziskus. Morgen früh wird sein Leichnam aus der Kapelle des Gästehauses Santa Marta in den Petersdom überführt, damit sich die Gläubigen von ihm verabschieden können.
Und dazu jetzt Tillmann Kleinjung auf dem Petersplatz. Tillmann, immer mehr Kardinäle treffen gerade jetzt in Rom ein. Geht es denen jetzt schon nur noch um die Nachfolge von Franziskus?
Nein, die müssen sich natürlich jetzt zunächst einmal um den Abschied von Papst Franziskus kümmern. Aber dann die zweite Frage ist natürlich immer auch, wer könnte denn ein möglicher Nachfolger von Franziskus werden? Offen darüber gesprochen wird dann nach der Beisetzung. Spätestens dann sind alle 135 wahlberechtigten Kardinäle in Rom und stellen sich im sogenannten Vorkonklave genau diese Frage. Wer ist in der Lage, diese Kirche ins nächste Jahrzehnt zu führen? Und da kann dann auch wirklich offen geredet werden. Da kann auch ein Profil erarbeitet werden. Denn im Konklave selbst, da müssen die Kardinäle schweigen, da wird nur gewählt. Aber davor wird eben offen geredet. Und Sie wissen ja ganz genau, einer von uns 135, das wird der nächste Papst. Und das wird natürlich dann auch genau geprüft, was da wer sagt. Beim Konklave 2013 hat ein bestimmter Kardinal Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien eine sehr gute Rede gehalten, die sehr viele Menschen sehr beeindruckt hat, viele Kardinäle, die ihn dann anschließend zum Papst Franziskus gewählt haben.
Es gab jetzt mit diesem Franziskus erstmals einen Papst aus Lateinamerika. Ist denn denkbar, dass der nächste jetzt mal aus Afrika oder Asien gewählt wird?
Darüber wird diskutiert. Es werden Kandidaten aus dem globalen Süden gehandelt, beispielsweise ein Kardinal aus Südkorea, einer aus den Philippinen, einer aus Kongo. Papst Franziskus hat ja dieses Kardinalskollegium sehr viel breiter aufgestellt, sehr viel weiter gemacht, Kandidaten aus nicht-katholischen Kernländern ernannt. Und das macht natürlich die Wahl eines Kandidaten aus Afrika oder Asien wahrscheinlich. Aber natürlich wissen die Kardinäle, die wählen auch, dass sie, wenn sie einen Kandidaten beispielsweise aus Afrika wählen, auch dessen Themen mitwählen. Ein Kardinal aus Afrika schaut ganz anders auf beispielsweise die Reformdiskussion in Europa, Stichwort Gleichberechtigung der Frau in kirchlichen Ämtern, oder auch auf die Diskussion um die Sexualmoral, Stichwort Segnung von Homo-Ehen oder homosexuellen Partnerschaften, um es genau zu sagen. Und der wird da sehr viel rigoroser antworten als beispielsweise ein Kardinal aus Europa. Und das wissen die Kardinäle und das werden sie natürlich auch bei ihrer Wahlentscheidung mit einfließen lassen.
Tillmann, vielen Dank für die Informationen nach Rom. Ja, und wir bleiben nochmal bei dem Punkt. Die katholische Kirche, die will zwar eine weltweite Kirche der Einheit sein, aber da schauen die Regionen dieser Welt eben unterschiedlich auf die künftige Ausrichtung. Gut möglich, dass die Vision vieler deutscher Katholiken und Katholikinnen da nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung darstellt. Weniger werden sie auch hierzulande an hohen Festen, wie hier bei einer Fronleichnamsprozession in Köln. Da mögen die Kirchen, die Feiern noch gefüllt sein. Doch seit Beginn des Jahrhunderts hat die katholische Kirche in Deutschland rund 7 Millionen Mitglieder verloren. Wie blicken Katholiken hierzulande also auf die Zukunft ihrer Kirche nach Franziskus? Caroline Wissing hat sich mal umgehört.
Franz Meurer ist Pfarrer in Köln-Pfingst, ein Stadtteil, der bunt, aber auch arm ist. Franziskus sei genau der richtige Papst für die Menschen hier gewesen, sagt er, weil er ihre Themen in den Blick genommen habe.
All die Sachen, die wichtig sind, zum Beispiel, dass Homosexuelle gesegnet werden, dass man nicht erst fragt, wie sind die Menschen moralisch drauf, wenn sie in die Kirche kommen sollen, dass die Armen im Mittelpunkt stehen, die Lieblinge Jesu, alles das. Dahinter kann man jetzt nicht mehr zurück.
Darauf hoffen Emily und Dominik. Sie engagieren sich ehrenamtlich hier, wohnen auch zusammen in einer WG der Kirchengemeinde. Ihnen wäre wichtig, dass der eher progressive Kurs weitergeht. Sie blicken allerdings mit Sorge auf die Nachfolge von Franziskus.
Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es jemanden geben wird, der so genauso den Blick auf die Ungerechtigkeit in der Welt lenkt, so wie er es getan hat.
Also er hat in kleinen Teilen die katholische Kirche demokratisiert, indem halt eben Frauen und Laien an politischen Mitbestimmungsprozessen zumindest teilweise beteiligt waren. Das war halt in katholischer Kirche bisher kaum denkbar und da war mein großer Wunsch, dass es jetzt auch fortgeführt wird.
Frauen in Kirchenämtern, Segnung homosexueller Paare. Nicht allen Katholiken gefällt das. Auch nicht den Gottesdienstbesuchern in der konservativen Opus Dei-Gemeinde in der Kölner Südstadt. Sie wünschen sich ein Zurück zu traditionellen Werten.
Es geht um das, wie es schon immer war. Das muss erneuert werden und nicht neue Regeln und keine Synoden und neue Abstimmungen, das ist es eigentlich nicht. Sondern das, was wir haben, das muss gelebt werden.
Auf jeden Fall wünsche ich mir einen neuen Schub in Richtung Evangelisierung. Dass man nicht über irgendwelche Dinge spricht, die zumindest in der ganzen Welt niemanden interessieren, sondern einfach, dass mehr Menschen Gott kennenlernen.
Rund 1,4 Milliarden Katholiken gibt es weltweit. Die Themen, die sie bewegen, sehr unterschiedlich. Wer also soll sie anführen? Ein Reformer oder ein Konservativer? Fragen, die sich auch Kaplan Lars Rother in diesen Tagen stellt. Er pilgert zu Fuß mit einer Gruppe junger Katholiken zum Wallfahrtsort Kevela. Unterwegs genug Zeit für Gespräche und Gedanken.
Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass der Papst es hinkriegt, die gesamte Weltkirche, die wir nun einmal sind, zusammenzuhalten. Und dazu gehört vielleicht für uns Deutsche auch mal einzustecken, dass nicht immer all unsere Reformforderungen funktionieren, auf der anderen Seite aber durchaus auch eine Offenheit da ist, sie zu hören.
Beides sei wichtig, sagt er, Moderne und Tradition. Der neue Papst müsse ein Brückenbauer sein.
Es ist sein selbstdeklariertes Lieblingswort und aus seiner Sicht der Hebel, um die US-Wirtschaft anzuschieben. Importzölle. Aber es läuft bislang nicht ganz so, wie US-Präsident Donald Trump sich das offenbar vorgestellt hatte. Sein erratischer Zickzack-Kurs bei dem Thema mit angedrohten, dann wieder ausgesetzten, anderswo aber wieder verdoppelt und verdreifachten Zöllen hat zudem die Weltwirtschaft in schwierige Fahrwasser gebracht. Und tatsächlich warnt vor negativen Folgen nun auch der Internationale Währungsfonds. Er geht von global 0,5 Prozentpunkten weniger Wirtschaftswachstum aus. Deutschland sieht er sogar bei gar keinem Wachstum. Jetzt beraten der IWF und die Weltbank bei der alljährlichen Frühjahrstagung, wie man am besten mit dieser instabilen Situation umgeht. Torben Burgers.
Dieses Gebäude im Herzen der Hauptstadt ist dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge. Es beherbergt den Internationalen Währungsfonds, für Trump eine Trutzburg der von ihm so bekämpften Globalisierung. In ihrem Inneren treffen sich diese Woche Finanzexperten und Politiker aus aller Welt. Ihr Urteil ist eindeutig. Trumps Zollchaos schadet nicht nur der Weltwirtschaft, sondern vor allem den USA selbst. Die Auswirkungen sind beträchtlich und betreffen alle Regionen der Welt. Wir sehen ein geringeres Wachstum in den USA, in der Eurozone, in China und ein geringeres Wachstum in anderen Teilen der Welt. Vor allem die Börsen reagieren empfindlich auf Trumps Zoll-Zickzack-Kurs. Die wachsende Unsicherheit lässt Investoren zögern und die Kurse fallen. Erst gestern schließen die wichtigsten Aktienindizes erneut im Minus, ehe sie sich heute wieder etwas erholen. Auch der US-Dollar ist unter Druck geraten und droht seinen Status als sicherer Hafen für Anleger aus aller Welt zu verlieren. Unserer Einschätzung nach hat sich das globale Stabilitätsrisiko aufgrund der erhöhten Unsicherheit und der steigenden Marktvolatilität deutlich erhöht.
In rising market volatility.
In Jerome Powell hat Trump längst einen Sündenbock für die wirtschaftliche Misere gefunden. Der Chef der US-Notenbank hatte immer wieder gewarnt, Trumps Zölle könnten die Inflation anheizen und die Konjunktur abwürgen. Damit genau das nicht passiert, verlangt Trump nun, dass Powell die Zinsen senkt, nennt ihn auf True Social Mr. zu spät sowie großen Verlierer und droht unverhohlen mit dessen Entlassung. Wir haben einen Notenbankchef, der Politik macht. Jemand, den ich noch nie besonders mochte. Wenn ich will, dass er geht, dann ist er ganz schnell weg. Glauben Sie mir. Ob Trump überhaupt die rechtliche Befugnis hat, Powell zu entlassen, ist unklar. Denn die US-Notenbank ist eigentlich frei von politischem Einfluss. Ein Versuch, deren Chef aus dem Amt zu jagen, wäre ein beispielloser Vorgang. Die Fed ist eine unabhängige Behörde. Das ist Sinn und Zweck einer effektiven Geldpolitik. Aber Donald Trump glaubt, dass er eine Art Alleinherrscher ist. Ein Alleinherrscher, an dem die Kritik des Internationalen Währungsfonds abzuprallen scheint. Stattdessen rühmt sich die US-Regierung heute mit den vermeintlichen Erfolgen ihrer Handelspolitik. 18 Staaten hätten Vorschläge für Handelsabkommen gemacht. Gespräche mit 34 weiteren Ländern seien geplant.
Und dazu jetzt Kerstin Klein in Washington D.C. Kerstin, warum ist das so problematisch, wenn Donald Trump jetzt die Unabhängigkeit von Notenbankchef Powell angreift?
Ja, aus Sicht von vielen Experten, auch des IWF, ist es eben für die Märkte extrem wichtig, dass Notenbanken unabhängig sind, weil sich eben Investoren darauf verlassen können müssen, dass die Notenbanken im Fall von steigenden Preisen, von zu hoher Inflation eben das Nötige tun. Und das sind eben meistens Zinserhöhungen. Politiker hingegen wollen eher Zinssenkungen, weil das eben das Geld billiger macht, die Wirtschaft ankurbelt. Da gibt es also einen gewissen Interessenskonflikt. Und diese Sicherheit, dass die US-Notenbank auch künftig immer das Richtige tut, die ist jetzt durch diesen Angriff von Donald Trump zumindest schon mal ins Wanken geraten. Und würde er Jerome Powell tatsächlich entlassen, dann wäre sie wahrscheinlich vollständig dahin.
Aber wir haben das im Beitrag ja eben gerade gehört, anklingen lassen. Es ist also nicht ganz klar, ob Trump Powell einfach entlassen könnte oder nicht?
Ja, es ist nicht ganz klar, aber eigentlich gibt es ein Gesetz, das besagt, dass der Fed-Chef auf 4 Jahre im Amt ist und dass es eigentlich ein grobes Vergehen bräuchte, einen groben Grund. Die meisten interpretieren das so, dass es wirklich schweres Fehlverhalten geben müsste. Und auch Jerome Powell, der hat selber gesagt, er wird erstens nicht zurücktreten und zweitens geht er davon aus, dass der Präsident ihn auf gar keinen Fall entlassen könnte. Aber wir haben es gesehen, Donald Trump, der geht hier gegen Institutionen vor, der greift Institutionen an und somit ist es durchaus denkbar, dass er Jerome Powell womöglich doch entlässt. Das würde dann ganz sicher vor Gericht landen. Aber auch das haben wir in anderen Fällen gesehen. Gerichte arbeiten langsam, aber die Entscheidung steht dann schon und der Schaden ist dann schon angerichtet. Also möglicherweise kann das passieren und erst im Nachhinein dann von Gerichten überprüft werden.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Fleiß muss sich wieder lohnen. Mit diesem Spruch hat die CDU bei der vergangenen Bundestagswahl um Stimmen und gegen das bisherige Bürgergeld gekämpft. Jetzt sollen Wahlversprechen auch eingelöst werden. Und in der Tat, nach harten Verhandlungen haben sich die Koalitionspartner SPD und Union geeinigt. Das Bürgergeld soll in seiner jetzigen Form abgeschafft werden. Stattdessen soll es eine neue sogenannte Grundsicherung für Arbeitssuchende geben. Aber was bedeutet die für diejenigen, die tagtäglich damit zu tun haben? Caroline Bredenedik und Jan Koch sind dieser Frage nachgegangen und haben den Praxischeck gemacht im Jobcenter.
Wer hier ansteht, braucht Unterstützung. Bürgergeld, muss notwendige Unterlagen einreichen. Eines der Ziele der wohl künftigen Koalition, Jobverweigerer härter zu sanktionieren. Hier im Wartebereich gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.
Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil man muss organisiert sein und für selbst kümmern. Man muss verantwortlich sein für seine Arbeit und Ausbildung.
Das bringt gar nichts und es gibt Leute, die können wirklich nicht arbeiten und die dann verzweifelt in irgendwelche Maßnahmen zu drücken, die wahrscheinlich dann auch nach hinten losgehen. Ich finde, das ist ein falscher Ansatz.
Doch bei unseren Recherchen in Aachen und anderen Jobcentern hören wir immer wieder, die Diskussion um Jobverweigerer würde einen zu großen Raum einnehmen, denn das treffe gerade mal auf 2-4% aller Bürgergeldempfänger zu. Ja, manche nehmen ihre Termine nicht richtig wahr, das habe zugenommen, erzählt Jobcenter-Mitarbeiterin Tatjana Salomo. Doch die Sicht von Politik und Gesellschaft auf ihre Kunden nimmt sie als unfair wahr.
Es ist schade, wenn diese Einzelfälle ihren Schatten auf die ganzen Menschen legen, die sich bemühen und die wirklich mit allen Kräften versuchen, ihre Situation zu verändern.
In der Region Aachen beziehen gut 11% der Bevölkerung Bürgergeld. Bundesweit sind es gut 8%. Darunter nicht nur Arbeitslose, sondern auch sogenannte Aufstocker, die Arbeit haben, aber zu wenig verdienen. Diesen Menschen in Zukunft besser helfen zu können, hofft auch Stefan Graf, Leiter des Jobcenters in Aachen. Viele Pläne der Koalition seien richtig, mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie. Aber der wieder geplante sogenannte Vermittlungsvorrang macht ihm Sorgen. Also Menschen zuerst in Jobs zu vermitteln, anstatt sie weiterzubilden, dürfe am Ende nicht dazu führen, dass diese Weiter- und Fortbildungen vernachlässigt werden.
Man muss wissen, 80% der von uns betreuten Arbeitslosen, meist langzeitarbeitslosen Menschen, sind ohne Berufsausbildung. Und es ist einfach elementar wichtig, diesen Menschen Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung zukommen lassen zu dürfen. Das sollten wir nicht ausschließen durch einen Vermittlungsvorrang.
Nicht nur Stefan Graf, auch andere Jobcenterleiter betonen, dass die kommende Regierung vor allem die wirtschaftliche Lage schnell verbessern müsse, da der Arbeitsmarkt angespannt ist und für viele Arbeitssuchende keine Jobs parat hat. Doch ab und zu klappt es dann doch. Michael Huppertz war erfolgreich und vergangenen Donnerstag eventuell sogar zum letzten Mal im Jobcenter.
Heute war es für mich ein guter Tag, weil ich habe meinem Fallmanager gesagt, dass ich halt einen Job in Aussicht habe, also am 22. diesen Monat anfangen kann. Und ja.
Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Und so ist er seit heute wieder in Arbeit.
Hier auf Borkum soll die Luft besonders gut sein. Damit wirbt die deutsche Nordseeinsel bei Touristen. Aber nicht nur die werden von der Gegend angelockt, denn unter der Wasseroberfläche liegt Erdgas verborgen im Meeresgrund. Einerseits eine gute Gelegenheit für Deutschland in Sachen Energie, wieder unabhängiger zu werden, aber Naturschutzverbände warnen vor Umweltschäden und gehen deshalb juristisch dagegen vor, dass in dieser Gegend seit März Erdgas gefördert wird. Das Unternehmen One Dias bohrt im niederländischen Boden im Testbetrieb und will dies bald auch im Deutschen tun, in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Wattenmeer. Denn das Erdgasfeld, das liegt nordwestlich von Borkum, zum Teil in den Niederlanden, zum Teil aber auch in Deutschland. Thies Jagels.
20 Kilometer vor Borkum in der Nordsee liegt die Plattform N05A. Chris de Reuter van Stevenick ist Chef der Betreiberfirma One Dias und stolz darauf, dass sein Unternehmen hier seit einigen Wochen Gas aus dem ersten Bohrloch fördert. Diese Plattform hat das Potenzial für bis zu 10 Bohrlöcher. Und mit dieser Plattform können wir bis zu 3% des deutschen Gasbedarfs pro Jahr fördern. Das Gas wird schon jetzt über eine neu gebaute 15 Kilometer lange Leitung zu einer bestehenden Pipeline transportiert und ins Netz eingespeist. Wir verkaufen schon jetzt den deutschen Anteil am Gas an einen deutschen Abnehmer. In diesem Moment? Ja, heute, gestern, vorgestern und morgen. Möglich ist das, weil durch das erste Bohrloch auf niederländischer Seite auch Gas auf deutscher Seite angezapft wird. Dort nämlich darf vorerst nicht gebohrt werden. Die deutsche Umwelthilfe hatte gegen die Genehmigung vom Land Niedersachsen geklagt. Das Projekt richte mehr Schaden an, als es nütze.
Wir haben keine Gaskrise in Deutschland. Der Gasbedarf fällt, ganz im Gegenteil. Wir haben dagegen eine Biodiversitätskrise. Die Nordsee ist schwer belastet und steht unter Stress.
In der Nähe der Plattform liegen seltene Steinriffe. Betreiber One Dias will hier unten ein 7 Kilometer langes Seestromkabel verlegen. Das geplante Unterseekabel soll die Gasplattform mit erneuerbarem Strom aus dem deutschen Offshore-Windpark Riffgard versorgen. Für die Eingriffe will One Dias Ausgleichsmaßnahmen durchführen. Das Kabel ist so wichtig für uns, weil wir am Ende eine Null-Emissionen-Plattform sein wollen. Das ist ein Novum. Dies ist dann die erste Offshore-Windpark-betriebene Gasproduktion.
Offshore gas production field.
Aktuell wird die Plattform jedoch mit Gasgeneratoren betrieben. Denn auch gegen das Kabel haben Umweltschützer Widerspruch eingelegt. Genauso wie die Insel Borkum, die mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer liegt und von der aus die Plattform zu sehen ist.
Dann kriegt man vor die Nase, in unmittelbarer Nähe dieses Gebietes, eine Dreckschleuder hingesetzt. Und das verstehen wir nicht.
Die Einwände der Umweltschützer und des Inselbürgermeisters kann der One Dias-Chef nicht nachvollziehen. Wir können zu allem sagen, dass wir es nicht brauchen und stattdessen importieren. Ich glaube nicht, dass das die Lösung für die Energiewende ist. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir so nicht die geopolitische Lage lösen, die wir gerade haben. One Dias will hier an der Grenze nach weiteren Gasfeldern suchen und möglicherweise zusätzliche Plattformen installieren. Auch gegen diese Pläne wollen die Umweltschützer klagen.
Unseren Planeten schützen, ihn bewahren und unser eigenes Konsumverhalten überdenken, das will der Earth Day, der heutige Tag der Erde, erreichen. Auch wenn jedem eigentlich längst klar sein müsste, dass dringender Handlungsbedarf herrscht. Wie dringend, das zeigt auch ein Blick auf die vielen Millionen Tonnen Plastikmüll, die derzeit in den Weltmeeren treiben. Wind und Wellen sorgen dafür, dass ein großer Teil davon früher oder später dann auch wieder zurück an Land geschwemmt wird. Zum Beispiel an den Pazifikstrand Bahia Malaga an der Küste Kolumbiens, der regelmäßig von einer Idylle zu einer Abfallhalde verkommt. Marie-Christine Böse und Verena von Schönfeld haben dort Einheimische begleitet, die versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen.
Aus einer Flut von Plastikdeckeln will Diego gleich etwas Neues basteln. Dem Müll einen Sinn geben, der sein Dorf in Kolumbien überschwemmt. Plástico Precioso, wertvolles Plastik, heißt das Sozialprojekt, für das er arbeitet. Mit Hilfe des Dorfs kämpfen sie gegen den Plastikmüll. Wie das abläuft, zeigt Diego uns morgens am Strand. Er hat Freiwillige zusammengetrommelt, denn die Strömung treibt wieder massenhaft Plastik an. Die kleine Gemeinde am Pazifik leidet seit Jahren unter dem Müll von anderswo.
Sumado.
Wenn man die steigenden Meeresspiegel und den Müll zusammennimmt, dann ist das eine tickende Zeitbombe. Wir müssen handeln. Also packen sie an. Und Diego erklärt, was Plastik anrichten kann. Das Projekt soll bei den Kindern des Dorfs das Umweltbewusstsein fördern, damit sie das Ruder mal rumreißen. Dieser Plastiktyp hier verschmutzt besonders und treibt im Wasser. Man darf das nicht wegschmeißen, weil es das Meer belastet. Madeli wird die Deckel nachher im Dorfladen gegen etwas Nützliches tauschen. Müll gegen Ware. Ein Teil des Projekts, das den oft armen Familien helfen soll. Meine Tochter kauft damit jetzt Bleistifte, Hefte, alles, was sie braucht. Das hilft natürlich sehr. Die Dorfbibliothek wird zum Plastikmarkt. 50 Deckel für ein Comic, 50 für die Stifte. Plastik als fiktive Währung. Finanziert wird vieles durch Spenden. Kolumbiens Kulturministerium unterstützt. Und Touristen kommen und zahlen, um zu lernen und mitzumachen. Es wäre super, wenn andere unser Projekt nachahmen würden, aber eigentlich müssten doch auch die großen Hersteller verantwortlich gemacht werden. Denn das Problem trifft hier die Ärmsten. Es gibt keine Müllabfuhr, die Familien verbrennen das Plastik oft, schlecht für Natur und Gesundheit. Oder sie bringen es Diego, der bei 190 Grad nun Plastik schmilzt. Die Maschine von Spenden gekauft. 1,5 Tonnen haben sie dieses Jahr schon verarbeitet. Das mürbe Holz wird durch Plastik ersetzt. Wer es produziert hat, zeigt uns Diego noch schnell. Firmen aus den USA wohl und aus Asien. Die Stuhlproduktion kurbelt inzwischen die lokale Wirtschaft an. In der Dorfschule sind die Stühle schon im Einsatz. Außerhalb des Dorfs verkaufen sie sie für 45 Euro das Stück. Wir wollen von Diego noch wissen, was sich ändern muss, zeigen ihm Bilder aus den USA, aus einem Hotel, wo das Frühstück auf Plastik serviert wird. Das macht mich wahnsinnig traurig, diese Bilder zu sehen. Wir müssen sofort aufhören, Plastik zu fabrizieren. Und die Privatindustrie muss eine umweltfreundliche Alternative finden. Was sie brauchen, sagt Diego noch, wäre Geld, um Einwohner fürs Müllsammeln zu bezahlen, um Jobs zu schaffen. Denn das Problem sei hier in der Bucht einfach überwältigend groß.
Und den Überblick über weitere Nachrichten von heute hast du jetzt, Konstantin.
Im Ukraine-Krieg brachten die Ostertage nur eine kurze Unterbrechung. Heute früh gab es wieder Angriffe, Zerstörungen und Verletzte. Der ukrainische Präsident Selenskyj erneuerte seine Bereitschaft zu einer Waffenruhe. In der Region Saporischschja meldete die Ukraine einen russischen Angriff mit Gleitbomben. Dabei seien eine Frau getötet und mehr als 20 weitere Menschen verletzt worden. Außerdem habe Russland in der vergangenen Nacht landesweit mit mehr als 50 Drohnen angegriffen. So seien allein in der Stadt Charkiw mindestens 10 Menschen verletzt worden. Hands off Harvard. Hände weg von Harvard. Mit Slogans wie diesem stellen sich mehr als 100 Universitäten und Wissenschaftsorganisationen in den USA öffentlich gegen die Hochschulpolitik von Präsident Trump. Die Elite-Uni Harvard hat sogar Klage eingereicht. Der US-Präsident hatte vergangene Woche Milliarden an Fördergeldern für die Uni gestoppt, denn Harvard weigert sich, einen von Trump geforderten Kurswechsel umzusetzen. Er verlangt härtere Bedingungen bei der Zulassung von Studierenden oder Hochschulpersonal, angeblich um Antisemitismus an Hochschulen einzudämmen. Bei einem Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil der Kaschmir-Region sind mindestens 26 Menschen getötet worden, viele andere wurden verletzt. Die Täter eröffneten in der Nähe der Stadt Pahalgam das Feuer auf die Gruppe. Indische Behörden sprechen von Terror und dem größten Angriff auf Touristen seit Jahren. Immer wieder gibt es in Kaschmir Auseinandersetzungen. Aufständische fordern die Unabhängigkeit oder den Anschluss an Pakistan. Das Bundeskriminalamt warnt vor einer so wörtlich Kokainschwemme in Deutschland. BKA-Chef Münch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Markt in Nordamerika sei gesättigt und nun konzentriere sich das Geschäft stärker auf Europa. Münch sieht eine weitere gefährliche Entwicklung bei Heroin. Hier habe sich das Angebot verknappt. Es könne nun vermehrt gestreckter Stoff auf den Markt kommen. Für Ausweise und Reisepässe gelten vom 1. Mai an neue Regeln. Unter anderem müssen die Passbilder dann digital eingereicht werden. Kurz vor dem Inkrafttreten hat die geschäftsführende Innenministerin Faeser das Verfahren in Dessau-Roßlau demonstriert. Die Bilder sollen auch direkt in den Bürgerämtern aufgenommen werden können. Faeser sagte, Ausweisdokumente würden damit sicherer vor Missbrauch oder Fälschungen.
Es gibt mittlerweile ja die unterschiedlichsten Wege, um die Tagesthemen zu sehen. Ganz klassisch auf Ihrem Fernseher oder mobil auf dem Handy über die Tagesschau-App. Oder nicht wenigen von Ihnen dürfte dieser Rahmen hier ziemlich vertraut sein, denn natürlich gibt es uns auch auf der Videoplattform YouTube. Natürlich sage ich deshalb, weil YouTube längst nicht mehr nur Anlaufstelle für putzige Katzenvideos oder lustige Pannen ist, sondern auch ein Erklärraum von Mathe-Tutorials bis Anleitungen für Kühlschrankreparaturen oder eben Einordnungen der Weltlage. Angefangen aber hat alles morgen vor 20 Jahren, als einer der Mitbegründer von YouTube das erste Video überhaupt hochlud. Und das war, klar, wie könnte es anders sein, tierischer Natur. Über eine Plattform, die jeder und jede zur globalen Bühne des eigenen Lebensfilms machen kann, Tim Diedrichs.
Mit diesem Video ging vor 20 Jahren alles los. Der in Deutschland aufgewachsene YouTube-Mitgründer Jawed Karim filmte sich im Zoo von San Francisco. Der Hype um YouTube schwappte schnell auch nach Deutschland.
Heute kann sich einer mit einer Videokamera selbst drehen, das Ganze ins Netz stellen und quasi über Nacht berühmt werden.
Den drei Comedy-YouTubern vom Kanal YTT ist genau das damals passiert. Den Camcorder zückten die Schulfreunde 2006 zum ersten Mal. Nicht alle konnten damit sofort was anfangen.
Die ersten Videos, die wir hochgeladen haben, es kam so viel Hate. Das war die Standardantwort vom Internet auf alles Neue und ich glaube auch die Standardantwort von Deutschland. Erstmal, was soll die Scheiße?
Schnell entwickelte sich aber eine ganz eigene Jugendkultur mit hunderttausenden Fans. Im noch relativ neuen Internet, bis dahin einzigartig.
Plötzlich hatten wir auf YouTube jetzt Leute, die nicht gestylt waren, die keine perfekte Kamera hatten. Ich glaube nicht, dass irgendwem damals klar war, was daraus entstehen könnte, weil es war ja auch total unvorhersehbar. Es gab ja überhaupt keinen Anlass zu glauben, dass sich daraus das entwickelt, was es jetzt ist.
Der Gewinner ist YTT.
Das Comedy-Trio sammelte Millionen Klicks und Preise. Zwischenzeitlich waren sie die erfolgreichsten YouTuber Deutschlands und mit die ersten, die damit hauptberuflich ihr Geld verdienten.
Dann kam dieses Militärische so, wir müssen und das und so und straight. Dann hat es auf einmal für mich so ein bisschen angefangen, dass dieses Lockere in so einen Zwang, in so einen Druck und wo müssen wir eigentlich noch hin? Und ich dachte mir halt immer im Hintergrund, warum müssen wir das?
Nach den Anfangsjahren wurde YouTube vielseitiger. Schnell teilten die ersten Videoblogger ihren ganz normalen Alltag. Ishtar Isik war eine von ihnen. Mit 14 wurde YouTube quasi zu ihrem Tagebuch.
Ich kann gar nicht so wirklich auch sagen, woher ich das Selbstbewusstsein genommen habe. Ich würde schon sagen, dass ich mich sehr stark mit anderen verglichen habe. Oh, die haben das vielleicht schon alles erreicht oder die haben diese Talente, die du nicht hast.
Mehr als 1 Million Fans begleiteten die heute 29-Jährige beim Aufwachsen. Aus dem Kinderzimmer, in die erste eigene Wohnung, bis hin zu einem Interview mit der damaligen Bundeskanzlerin.
Ich habe es halt erstmal gar nicht verstanden, warum ausgerechnet ich dafür ausgewählt worden bin. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Sexismus und das ist ja auch ein Thema, was der Politik nicht fremd ist.
Ishtar Isik ist bis heute auf YouTube aktiv. Viele Stars der ersten Stunde haben sich inzwischen komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Obwohl sich YouTube inzwischen auch gegen andere soziale Netzwerke durchsetzen muss, gilt die Plattform auch nach 20 Jahren noch als die wichtigste und größte Videoplattform der Welt mit monatlich 2,5 Milliarden aktiven Nutzern.
Und mehr über die Geschichte dieser Videoplattform können Sie in der Doku-Reihe YouTube Changed My Life sehen, ab morgen zum Streamen in der ARD-Mediathek. Ja, 20 Jahre YouTube, das ist schon ein beachtlicher Zeitraum, aber das ist natürlich nichts gegen die 130.000 Jahre, auf die Carsten Schwanke jetzt zurückblickt.
Ja, das mache ich und zwar, weil auch heute natürlich der Earth Day ist, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Der Tag, an dem wir mal mit einem anderen Blick auf diese Erde schauen und auf diesen Ressourcenverbrauch, den wir Tag für Tag vollbringen. Das hier sind die CO2- und Treibhausgaskonzentrationen der letzten 130.000 Jahre. Diese Daten, die kennen Wissenschaftler vor allem aus den Eisbohrkernen, aus Grönland und aus der Antarktis. Diese Kurve geht bis zum Jahre 1750. Und was wir hier sehen, ist im Grunde genommen natürliche Variabilität, das Pochen des Pulses und unseres Planeten. Das, was wir jetzt sehen, die letzten 275 Jahre, das ist der menschgemachte Treibhauseffekt. Das ist dieser Anstieg, ein unglaublicher Anstieg, ein ganz anderes Bild als das. Auch das hier ist im Grunde genommen Klimawandel, aber eben natürlicher Das ist der sogenannte anthropogene. Es geht rauf bis 573 übrigens. Der CO2-Anteil, der liegt aktuell bei 430 ppm. Das hier ist ein wesentlich kleinerer Anteil von Gasen, aber die sind deutlich wirkmächtiger. Und zwar sind das vor allem Methan aus der Massentierhaltung, aus den Permafrostböden, Lachgas, Düngemittel in der Landwirtschaft und FCKW, die das Ozonloch zerstören, die schon vor 35 Jahren verboten worden sind, die gibt es immer noch in der Atmosphäre. Und das ist das Treibmittel für die beschleunigte Erwärmung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemessen haben. Zurück zu unserem Wetter für die nächsten 24 Stunden und die nächsten Tage. Es geht bei uns wechselhaft weiter. In der zweiten Nachthälfte kommt hier im Westen und im Südwesten neuer Regen heran. Morgen tagsüber beginnt der Tag in der gesamten Osthälfte recht freundlich mit Sonnenschein, während es im Westen, vor allem morgen Nachmittag, teils kräftige Regengüsse auch mit Blitz und Donner gibt. Die Temperaturen heute Nacht liegen meistens bei Werten zwischen 4 und 10 Grad. Morgen tagsüber im Westen unter diesen starken Regengusswolken nur bei 11 bis 14 Grad. Im Osten sind es 20 bis 22 Grad. Übermorgen am Donnerstag gibt es einen weiteren Tag mit starken Regenschauern, vor allem in der Mitte und im Süden. Und ab Freitag setzt sich mehr Sonnenschein aus Norden kommen durch. Und am Wochenende wird es deutlich sonniger und mit Temperaturen von über 20 Grad auch wieder wärmer.
Carsten, vielen Dank für diese wechselhaften Aussichten. Danke dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der ARD-Story.
Ja, und die Doku geht dieses Mal der Frage nach, haben die Medien den Osten abgeschrieben?
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.